wäre eine Welt, in der jeder versteht, was der andere sagt. Also nicht sagt, sondern meinte. Kein Frust, keine Fehler, kein um die Ecken denken, keine Missverständnisse, keine Ängste, etwas falsch zu machen, keine Vorurteile. Eine Utopie? Ja, das mag schon sein. Dennoch ein erstrebenswertes Ziel, gerade im Gesundheitswesen, wo Menschen mit Menschen arbeiten. Und wenn du dann noch auswandern möchtest in einen anderen Kulturkreis, wird Kommunikation ja noch wichtiger. Deswegen mein heutiger Gast, Dr. Marc Weinert, Autor des Buches Ein-Minuten-Arzt, selber Oberarzt der Anästhesie und gemeinsam mit seiner Frau in einer Firma unterwegs, wo er sich ja mit Kommunikation, mit Workshops wunderbar mit diesem Thema beschäftigt. Und so darf ich sagen, hallo Marc im Podcast Docs Go Swiss.
Martin, schön, dass ich hier sein kann.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und steige ein mit einem Zitat aus unserem Vorgespräch. Und da hast du gesagt, ohne Kommunikation lieber nicht auswandern. Warum ist Kommunikation wichtig und beim Auswandern vielleicht noch wichtiger?
Warum ist Kommunikation wichtig, ist eine interessante Frage, weil sonst überhaupt nichts funktionieren würde. Also alles, was wir Menschen planen, machen, handeln, durchführen, funktioniert nur, wenn wir mit anderen zusammen gut zusammenarbeiten können. Und gute Zusammenarbeit gibt es nur mit guter Kommunikation. Und das ist egal, ob man einen Wolkenkratzer baut oder ob man ein neues Auto kauft oder einen Mietvertrag für ein Haus unterschreibt oder ob man zusammen eine Firma gründet oder ob man zusammen operiert. Beziehungsweise ob man sonst auf eine Art und Weise im Krankenhaus zusammenarbeiten möchte. Sei es als Kollegen oder sei es in Arzt-Patienten-Beziehung. Ohne Kommunikation geht gar nichts. Das Entscheidende, wenn man in eine neue Kultur kommt und jede Kultur, auch sei sie noch so nah, ist eine neue Kultur. Und auch wenn wir innerhalb Europas, innerhalb ähnlicher Sprachen wandern, ist es so, dass da viele Dinge wie Werte oberflächlich erstmal nicht so sichtbar sind. Also speziell, wenn man denkt, die Kultur ist ja so ähnlich. Deutschland, Österreich, Schweiz, Dach, Region, sagt man, so groß sind die Unterschiede nicht. Das sagt man, wenn man sozusagen bis zum Jahr in einer neuen Kultur ist. Da sieht man die ganzen Gemeinsamkeiten. Und erst nach einem Jahr fängt man an, so ein bisschen tiefer einzutauchen und stellt dann fest, dass Dinge, die Menschen gesagt haben, die man aus derselben Sprache kennt, in dem Land eine ganz andere Bedeutung haben. Und nur wenn man fähig ist, sozusagen sich diese Antennen aufzusetzen und darauf einzulassen, dann wird das auch langfristig was. Weil man kommt ja neu in ein System rein. Und nur wenn man es schafft, sich gut in dieses System zu integrieren, dann behält einen das System. Und wenn man das nicht schafft, dann spuckt es einen wieder aus. Und das sind Sachen, die man oft nicht am Anfang merkt, weil man am Anfang gibt's oft auch bei neuen Abteilungen oder so immer diese Honeymoon-Periode, wo man dem Neuen, der Neuen einfach mehr verzeiht, weil der kann sich ja noch nicht auskennen. Und dann ist die Frage, ob er das halt im Laufe der Zeit mitkriegt und je nach Kultur wird einem das dann deutlicher oder weniger deutlich gesagt. In Deutschland sind wir da sehr direkt. In Neuseeland, wo ich auch 3 Jahre war, und auch in der Schweiz ist es eher so, dass es recht indirekt formuliert wird. Also wenn man zum Beispiel sagt, was hältst denn du davon, wenn? Dann würden wir das in Deutschland so sehen, ja, ich kann jetzt meine Meinung sagen und kann vielleicht auch mal mit meiner Meinung gehen. In Neuseeland und ich glaube in der Schweiz ist es recht ähnlich, wenn mir jemand einen Vorschlag macht, und sozusagen die Frage stellt, was hältst du denn davon, wenn, heißt das eigentlich, das machst du jetzt so? Also in Neuseeland gab es eine spezielle Situation. Da hat eine spanische Anästhesistin, Spanier sind auch eher direkt in dem, was sie sagen und denken, ein Baby die Eltern aufgeklärt und angeschaut vor einer Operation. Und hat mich angerufen, dass sie jetzt fertig ist. Und dann habe ich den Oberarzt für Kinderanästhesie, der stand neben mir und hat gesagt, ja, die Esti hat das Baby angeschaut und das wäre jetzt alles fertig. Und er meint, ja, dann frag sie doch, ob sie Lust hat, das mit mir zusammen zu machen. Und dann habe ich sie gefragt, der Steve hat gefragt, ob du mit ihm zusammen die Babynarkose machen willst. Und sie hat gemeint, ach, weißt du, habe ich eigentlich keine Lust zu. Und
ja.
Und dann guckte er mich an, nachdem er das gehört hatte. Und dann sagte ich, Esti, ich glaube, ich muss das nochmal für dich umformulieren. Steve hat gesagt, komm jetzt sofort hier rauf und mach das mit ihm zusammen. Und das ist so ein Beispiel. Die Worte sind klar, aber die Bedeutung dahinter ist eine komplett andere.
Wie lösen beispielsweise Deutsche tendenzielle Konflikte im Gesundheitswesen? Und wie machen das beispielsweise Neuseeländer?
Ich fange bei den Neuseeländern an. In Neuseeland wird alles mit jedem besprochen. Und die Pflege dort ist auch komplett akademisiert. Das heißt, man spricht mit Pflegepersonen dort immer auf Augenhöhe. Und es würde einem Arzt nicht im Traum einfallen, in Pflegebereiche mit Anweisungen, Vorstellungen oder so einzudringen, sage ich jetzt mal. Die kämen überhaupt nicht auf die Idee. Seitdem, man kennt das aus einem anderen Land so.
Meinst du Deutschland? Und,
zum Beispiel. Und das ist da, wie gesagt, völlig anders, also akademisiert und professionalisiert auf eine Art und Weise, wo mir das Arbeiten sehr viel Freude und Spaß gemacht hat, weil man auch einfach auf einem ganz anderen Level zusammenarbeiten kann. Ich war da auf einer Schmerzrunde und wir hatten eine Patientin, ich gehe jetzt nicht auf die Diagnose oder die Therapie ein, aber ich machte als Assistenzarzt so einen Vorschlag und habe gesagt, sollten wir denn eigentlich nicht bei dem das und das nehmen? Und dann sagte die Schwester zu mir, die Nurse, er sagte, nee, ich weiß, das steht in den Büchern noch so drin, aber ich habe da mal ein Paper drüber geschrieben, das macht bei den Medikamenten überhaupt keinen Unterschied. Und da blieb mir einfach der Mund offen stehen. Und das war halt, es war auf der Schmerzrunde und sie war eine Registered Pain Nurse, also jemand, der sich auch speziell auf Schmerzen spezialisiert hatte, aber eben auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzte. Und das ist was ich mir in Deutschland schwer vorstellen kann und da wäre ich dann auch nicht der Richtige gewesen, da zu widersprechen, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt eine andere Meinung gehabt hätte, dann hätte ich das durchaus diskutieren können. Aber nicht von einem hohen Ross aus, sondern auf Augenhöhe eben. Und das ist vielleicht was, wo ich sagen würde, das lösen wir häufig hier in Deutschland anders, dass wir nicht unbedingt auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und zwar nicht nur wenn es interprofessionell ist, sondern auch, wenn es in der eigenen Profession ist. Also es macht sicher einen Unterschied, wie ein Oberarzt mit dem Assistenzarzt spricht. Natürlich hat der mehr Wissen und ist ihm dann auch, wenn er noch kein Facharzt ist, medizinisch vorgesetzt oder fachlich vorgesetzt. Aber wenn zum Beispiel zwei Assistenzärzte oder Facharzt und Assistenzarzt miteinander sprechen, dann kann man das immer auf Augenhöhe tun, egal wie groß der Wissensunterschied ist. Und das ist was ich in Abhängigkeit vom Krankenhaus recht unterschiedlich erlebe, sage ich jetzt mal. Manchmal ist es aufgrund von Zeitmangel, aber manchmal ist es auch, weil man es nicht besser kennt. Ich habe das jetzt so gesagt, du machst das jetzt so. Und das kann zu nicht unerheblichen Frustrationen führen, auf beiden Seiten, wenn es dann nicht so gemacht wird. Weil der andere sagt, du kannst mir viel erzählen. Ob ich das jetzt so mache, das überlege ich mir erst nochmal später. Und in Neuseeland, dadurch, dass alles sehr, sehr lange besprochen wird, gehen dann alle raus und sagen, okay, so machen wir das jetzt auch. Da wird dann im Nachhinein nicht mehr an der Entscheidung oder Idee gerüttelt oder untergraben.
Du sprichst das an, du sagst, man kennt es ja in manchen Fällen nicht anders. Fehlt in Deutschland etwas in der Ausbildung? Fehlt ein Verständnis für die Bedeutung der Kommunikation? Gibt es da etwas, was man grundsätzlich, egal ob man auswandern will oder nicht, lernen sollte, wenn es halt nicht im Curriculum beispielsweise ist, im Medizinstudium halt on top, damit man ja diese Konflikte, die sich daraus ergeben, lösen kann?
Ja. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die man lernen kann, die eine sinnvolle Führungsposition, also um eine Führungsposition zu bekleiden. Und ich behaupte jetzt einfach mal, jeder Arzt hat eine Führungsrolle inne. Und zwar leider Gottes schon an dem Moment, wo er die Approbation hat. Ohne dass er jemals irgendwie auch nur darauf vorbereitet gewesen wäre. Und man ist plötzlich den Pflegekräften fachlich vorgesetzt. Man macht Anordnungen, man verschreibt Dinge und hat je nachdem, was man da tut, durchaus das Risiko, jemanden umzubringen, wenn man das falsch macht. Davor haben natürlich viele am Anfang Angst, sind auch sehr vorsichtig, nicht alle. Aber die Frage ist, wie weit helfen einem die anderen dann dabei, vor allen Dingen in eine Führungsposition reinzuwachsen? Und das ist was, was man nicht wirklich im Medizinstudium lernt. Es gibt zwar das longitudinale Kommunikationscurriculum seit 2016, was da überfakultär über 2 Jahre hinweg immer wieder so Einzelfallbeispiele mit Best-Practice-Beispielen macht. In der Entwicklung von diesem longitudinalen Kommunikationscurriculum war ich unter anderem auch beteiligt. Also ein paar Fallbeispiele sind eben auch von mir. Aber was noch wirklich fehlt in der Medizinausbildung, ist die Frage, wie führe ich ein Team? Wie bin ich ein gutes Teammitglied? So Dinge, die in der Wirtschaft mehr oder minder selbstverständlich sind, je nach Unternehmen, dass wenn man sozusagen in seiner Karriere zeitlich oder auch fachlich aufsteigt, dass man dann auch Ausbildung in Führung bekommt. Mhm. Und in der Medizin ist es so, wir machen zu 99% Beförderung nach Zeit oder fachlicher Qualifikation. Und ich glaube, jeder, der das hier hört, kennt jemanden, der vielleicht fachlich gut ist, aber menschlich oder Soft Skills, ich weiß nicht, wenn ich schon wieder alle Sau sage, ist das dann schon R-rated? Wahrscheinlich noch nicht. Du kannst es rausschneiden, wenn du magst. Aber jeder kennt so jemanden und er sagt, okay, gut, der ist jetzt wegen fachlicher Expertise befördert worden, aber dem laufen die Leute weg. Und das ist heutzutage eine Sache, die sich MVZs, Praxen, Kliniken nicht mehr leisten können, dass man nur noch auf fachlicher Basis befördert. Natürlich muss jemand fachlich auch gut sein, wenn er eine neue Position bekommt. Ja? Möchte ein Oberarzt, der für was zuständig ist, dass der das dann auch kann. Ja? Das ist klar. Aber das darf nicht die einzige Sache sein. Und so Führung, Lernen im Medizinstudium, das gibt's im Curriculum nicht. Und die wenigsten Krankenhäuser bieten das an. Wir bieten sowas an. Und weil es eben den Need dafür gibt.
Mir ist aufgefallen in der Vermittlung in die Schweiz, Schweizer empfinde ich als zögerlich, wenn es darum geht, leitende Stellen direkt aus dem Ausland zu besetzen. Also ohne Vorerfahrung Schweiz. Dann wird oft den Konflikt scheuend oder die direkte Ansprache scheuend gesagt, ja, natürlich muss das fachlich stimmen, aber wir haben da so nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und das ist eben so ein Punkt, den ich nochmal mit dir besprechen wollte. Denn klar, du sagtest selbst, fachlich muss es stimmen. Das ist in der Schweiz auch so. In der Schweiz hat man aber nicht diesen Fachkräftemangel, dass jede Stelle per se besetzt wird, sondern man selektiert und das Fach, also oft das entscheidendere Kriterium ist tatsächlich, passt die Person ins Team? Passt die vom Führungsstil her ins Team? Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es eine Absage. Und genau mit der Begründung oder die Vermutung ist, es geht um die Art der Kommunikation. Es wird nie so offen gesagt, aber könntest du dir auch vorstellen, gerade mit deiner Erfahrung auch aus Neuseeland, warum kommen dann solche Absagen? Wo sind die zu suchen? Hat das auch dann letztlich was mit Kommunikation zu tun, die ich als Ausländer noch nicht perfekt kann, um eine Leitungsrolle auszufüllen?
Ich muss sagen, ich war noch nie beim Auswahlgespräch in der Schweiz dabei, so dass ich nicht sagen kann, wie das konkret abläuft. Aber wenn ich mich jetzt sozusagen auf das Beruf, was du gesagt hast, dass sie sagen, ja, passt der ins Team? Das ist eine Frage, die eigentlich entscheidend ist. Ich kann mir wenige Abteilungen vorstellen, vor allen Dingen in größeren Kliniken, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt darüber entscheiden, passt der denn ins Team oder hat er einfach nur die Qualifikation auf den Buchstaben?
Mhm. Und kann er den Dienst machen, ja.
Ja, kann er den Dienst machen, kann ich meinen Dienstplan wieder ein bisschen entspannter schreiben. Mhm. Und ich habe jetzt auf 2 Hemisphären, 3 Ländern und 11 Krankenhäusern gearbeitet, noch nicht erlebt, dass jemand, weil er schlecht ins Team gepasst hat, wieder ausgestellt worden ist. In Deutschland zumindest. Ich habe in Neuseeland erlebt, dass Leute ihre Berufserlaubnis dann nicht bekommen haben, weil es da dann die Frage war, man gesagt, okay, du musst nicht mehr alle Examen machen, sondern wir machen 360-Grad-Assessment. Also da wurde für eine Facharztstelle, wurden dann einfach alle befragt. Also man konnte zwar die Leute angeben, die man befragen lassen möchte, aber da waren Peers dabei, da waren Nachgeordnete und da waren Übergeordnete und da waren auch andere Professionen dabei. Und da wird dann beim Chirurgen beispielsweise auch die OP-Schwester gefragt. Wie ist der denn im OP? Kannst du mit dem umgehen? Wie geht's im Team? Hat er Probleme mit anderen OP-Schwestern? Integriert er sich da gut? Und dann kommt tatsächlich auch ein Chirurg, der ihn einen Tag im OP begleitet und ihm einen Tag lang beim Operieren zuguckt. Und der guckt nicht nur, kann er das fachlich, weil davon geht er aus, sondern der guckt, wie ist er im Team, wie geht er mit seinem Team um, auch jetzt, wo er wahrscheinlich gestresst ist, weil er davon weiß, dass ich hier stehe, hängt seine Arbeitserlaubnis ab. Sowas kennen wir für Mediziner in Deutschland eigentlich nicht, so ein 360-Grad-Assessment. Aber das ist die Antwort dann darauf, passt der ins Team? Und wenn nicht, dann eben nicht.
Meine Vermutung war eben auch, dass es doch letztlich auf die Kommunikation zwischen den Kulturen auch zurückzuführen ist. Gerade die Deutschen haben eben den Ruf weg, dass sie sehr direkt sind. Direkte Ansprachen in der Schweiz kennt man in dieser Form nicht. Die Form, die wir für direkte Ansprache verwenden, ist die Kündigung in der Schweiz. Also so, wenn man das vom Konfliktpotenzial her sieht. Das heißt, wenn du oder ein Beispiel aus meinem Umfeld, meine Frau ist Gynäkologin, du hast es gesagt, die Akademisierung der Pflege. Bei der Geburt ist die Hebamme die Leitende. Die Ärztin, der Arzt, der kommt rein, trennt die Nabelschnur durch oder kommt, wenn es Konflikte gibt. Und wage dir nicht, diese Hierarchie anzufechten. Die Hebamme hat das Sagen im Spital. Und ich finde, das spüren Schweizer natürlich sehr schnell heraus, wie kommunikativ ist die Person. Sie wollen natürlich nicht alle Deutsche über einen Kamm scheren, sondern sich die Person genau anschauen. Und ich habe es eben erlebt, dass man dann sagt, okay, mach doch mal 1-2 Jahre die Oberarztstelle. Wenn du dich sozusagen an die Bräuche, Konflikte zu lösen, zu kommunizieren, adaptiert hast, dann gerne fachlich auch die Beförderung. Und teilweise, das ist in der Schweiz eben schon ein Tick weiter, glaube ich, wird auch gesagt, hey, wir wollen den Ergänzungsstudiengang Leadership, wir wollen den Ergänzungsstudiengang Kommunikation, Teamführung, weil einfach so viel davon abhängt. Und ich glaube, da unterscheiden sich die Welten dann doch, obwohl wir dieselbe Sprache sprechen. Was würdest du denn einer Person unabhängig von ihrer Profession empfehlen, wenn sie sich mit dem Ausland beschäftigt, also auf kommunikativer Ebene? Ich habe so das eine Extrem, die Aussage, Herr Werner, ich brauche Sie gar nicht. Ich brauche Sie nicht für die Auswanderberatung, ich brauche Sie nicht für die Stellensuche. Ich suche mir was, nehme mir eine Wohnung und wechsle. Und das andere Extrem ist, oh Gott, Herr Werner, wie komme ich dann nur zurecht? Können Sie mich an die Hand nehmen und Wohnungsschlüssel etc.? Wo ist denn so die goldene kommunikative Mitte, wenn ich mich gedanklich damit befasse, ins Ausland zu gehen?
Als ganz, ganz einfache oder erste Antwort würde ich sagen, ich, je mehr ich die Kultur liebe, in die ich auswandern möchte, desto leichter wird es mir fallen, mich da zu integrieren. Wenn ich vorher noch nie in der Schweiz war und mir denke, hey, da gehe ich hin, weil da verdiene ich das Doppelte oder eineinhalb oder dreifach, je nachdem, dann wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Weil ich werde ja da nicht nur arbeiten, auch wenn für uns Arbeit ein großer Teil unseres Lebens ist, ist die Arbeit dann doch auch viel mit der Kultur verbunden. Und wenn ich die Kultur liebe, dann bin ich natürlich gerne auch bereit, mich erstens damit zu beschäftigen und dann dort eben dann auch anzupassen und auch zu sagen, ja, das ist was, was mir besonders liegt. Ich denke, dass je höher die Position ist, die man anstrebt, desto mehr sollte man sich mit den non-technical skills, mit den Soft Skills oder mit Kommunikation beschäftigen, sei es jetzt mit einem individuellen Coaching, sei es über dich, sei es oder auch, indem man sagt, ich besuche noch zusätzliche Kurse oder bilde mich da vorwärts, was sozusagen Führung im Allgemeinen angeht, weil das ist, was wir halt, wie gesagt, während des Studiums nicht lernen. Manche sind von Natur aus da relativ gut drin, manche haben Erfahrung aus ihren Hobbys, haben dort Führungspositionen schon inne gehabt und jahrelange Erfahrung. Jemand, der jahrelang, sage ich jetzt mal, Jugendfußballcoach ist, der wird sich viel leichter tun, ein Team zu führen, als jemand, der das nicht gemacht hat. Und letztendlich, wobei beim Sport ist ein Coach natürlich jemand, der eine starke hierarchische Distanz hat normalerweise zu den Spielern. Aber es ist was, dass er vielleicht viele Jahre Führung schon trainiert hat. Und
hat auch schon viele Fehler gemacht, ja.
Und auch schon viele Fehler gemacht und auch schon vielleicht beste Teammitglieder verloren, nachdem er mal was Falsches gesagt hat. Und das funktioniert in der Klinik genauso. Und dieses ich verliere jemanden, muss nicht bedeuten, dass der kündigt. Das kann einfach nur bedeuten, dass der mir nicht mehr hilft, sondern nur noch Dienst nach Vorschrift macht, wenn ich da bin. Und das kann was sein, was mir unglaubliche Probleme bereitet. Wenn jemand sozusagen sagt, okay, gut, wenn der da ist, dann mache ich nur Dienst nach Vorschrift. Das kann einen unglaublich behindern. Mhm. Und es kann auch sehr lange dauern, bis man das überhaupt merkt.
Ja, das wird ja nie ausgesprochen. Ja.
Genau, das wird nicht ausgesprochen. Und das merkt man dann vielleicht nur, wenn jemand anders dann sozusagen in derselben Abteilung arbeitet und man zufällig mal da ist und feststellt, was plötzlich alles funktioniert, wenn der andere da ist und was nicht funktioniert oder nicht möglich ist, wenn man selber da ist. Also ganz banales Beispiel, kann man nachts einen Patienten, weil wenn es keinen 24-Stunden-Aufwachraum gibt, auf der IMC als Aufwachraum kann man die sozusagen nutzen. Das heißt, dass die IMC-Schwestern dann auf den so lange aufpassen, dass der auf Station kann. Je nach Krankenhaus, wenn es ein kleines Krankenhaus ist, müsste sonst die Anästhesieschwester im Aufwachraum bleiben, bis der auf die Normalstation kann. Das verzögert dann den Lauf und alle kommen später nach Hause. Und ich habe da ein Beispiel, dass bei einem Anästhesisten muss immer die Anästhesieschwester das im Aufwachraum machen und es dauert dann halt einfach. Und beim anderen Anästhesisten sagen die, der ruft auf der IMC an und sagt, hey, könnt ihr für uns Aufwachraum machen? Und die sagen, ja klar, überhaupt kein Problem. Ja, und das ist unabhängig davon, ob da ein Bett frei ist oder nicht. Sondern das liegt einfach an der Person, die fragt.
Ja, ich glaube, das sind viele Sachen, die eben so unausgesprochen sind. Und gestern hat ein HR-Leiter von einem Schweizer Spital mir gesagt, also der schlimmste Fehler, den man am ersten Tag machen kann, wäre zu sagen, bei uns haben wir das so gemacht. Das ist absolut von der Person wertneutral. Der Schweizer, insbesondere gegenüber dem Deutschen, hört aber Folgendes. Oh Gott, der Deutsche, der will mir schon wieder sagen, was wir falsch machen. Er hat das damals besser gemacht. Entschuldigung, warum hat er überhaupt bei uns angefangen, wenn in Deutschland alles besser ist? Und das hört die Person in dem Moment gar nicht. Ich finde auch, in meiner Erfahrung ist es so, wir Deutschen wähnen uns in der Schweiz sehr sicher, weil wir die Annahme treffen, wir sprechen dieselbe Sprache. Ich glaube nicht, dass du in dem Maßen über Neuseeland nachdenkst, wenn du auswanderst, sondern da denkst, oh, das ist eine fremde Kultur, das ist weit weg, das ist eine andere Sprache, dann muss ich mich informieren. Und gerade diese fehlende Sprachbarriere führt schnell dazu, na gut, dann gehe ich in die Schweiz und ich kann nur bestätigen, es ist eine komplett andere Kultur, die sich dann äußert, indem man sagt, komisch, alle sind hier so super nett, kennen meinen Vornamen, grüßen etc. Aber ich bin jetzt ein Jahr hier und irgendwie zum Glas Bier hat mich noch keiner eingeladen. Und da wird dann deutlich, dass in der Kommunikation offensichtlich doch ein Problem gibt, weil wenn die gut wäre, wärst du schon längst eingeladen worden. Aber das ist eine höfliche Distanz, weil man über bestimmte Themen nicht so direkt spricht in der Schweiz. Mhm. In deinem Buch schreibst du auch noch über Kommunikation, gerade in Stresssituationen, also wenn man Ängste, Sorgen hat. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Auswandern ist eine Stresssituation. Denn neues Umfeld auf allen Ebenen, fachlich, privat, man hat keinen Familienkontext, man kommt also in eine neue Situation herein, erst mit Euphorie, aber die Gewöhnungsphase kann auch mal dazu gehen, dass man sagt, oh, war das die richtige Entscheidung? Wie verändert so eine Phase von Sorgen oder vielleicht Ängsten auch die Art, wie ich kommuniziere? Ziehe ich mich da eher zurück oder bin ich fordernder? Was müsste ich da vielleicht noch beachten, wenn ich also schon den Schritt gegangen bin und jetzt merke, es ist doch ein großer Schritt, wie verhalte ich mich jetzt in der Kommunikation, wenn ich das bei mir spüre?
Mhm. Ich würde vielleicht sogar gleich noch anfangen bei dem, was du erzählt hast. Wir haben das immer so gemacht. Da würde ich schon sozusagen schon einhaken. Das ist ja in den allermeisten Fällen, wenn ich das jetzt sozusagen den Benefit of the Doubt geben möchte, in den allermeisten Fällen nicht böse gemeint, sondern eher vergleichend. Manchmal ist es schon so, dass man denkt so, ja, nee, so wie ich das gemacht, also wie wir das gemacht haben, ist das schon richtig. Aber das ist eigentlich selten der Fall. Eigentlich ist es eher so ein Vergleichen und kommt aber in der neuen Abteilung niemals gut an. Das kommt auch in Deutschland nicht gut an, wenn jemand aus einer anderen Abteilung kommt und sagt, aber im Krankenhaus aus XY haben wir das aber immer so gemacht. Ja, schön, gut, du bist jetzt aber hier. Das heißt, wenn man sowas, so eine Situation hat, wo man sowas sagen möchte, würde ich vielleicht den Tipp geben, dass man sagt, wie machen wir das denn hier? Mhm. Das macht zwei Sachen deutlich. Erstens, ich fühle mich als Teil dieses Teams hier und ich möchte es so machen, wie wir das hier machen. Und ich sage auch nicht, dass das, was ich früher gemacht habe, besser ist, sondern ich möchte wissen, wie wir das jetzt hier machen. Und ich möchte mich anpassen und ich möchte das so machen, wie das hier ist. Wenn das dann irgendwas ist, wo ich sagen kann, okay, das ist was, was tatsächlich gefährlich ist, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, gut, aus dem und dem Grund möchte ich das nicht so machen. Aber das ist seltenst der Fall. Häufig ist es nur so, dass es eine andere SOP ist oder was in dem Haus gewachsen ist. Und wenn ich die Situation habe, dass ich mir überlege zu sagen, das haben wir aber zu Hause anders gemacht, zu Hause ist da nicht mehr. Sondern dann kommt die Frage, wie machen wir das denn hier? Ich möchte das so machen, wie wir das hier machen. Und es kommt unendlich viel besser an. Das Erste. Und das Zweite, das spielt schon so ein bisschen rein in das, was passiert in dem Moment, wo man in einer fremden Situation ist. Dann ist man so minimal gestresst, meistens ohne, dass man das so richtig merkt. Also es gibt Stressverhalten, verläuft immer in unterschiedlichen Graden. Erster, zweiter, dritter Grad Stress. Und der erste Grad Stress ist einer, den man selber oft gar nicht so als Stressverhalten wahrnimmt und auch Leute um einen rum nicht notwendigerweise schon als Stress erkennen. Aber als man zeigt schon Verhalten, was nicht mehr so hundertprozentig koscher ist und wo man auch das Denken schon so ein bisschen beeinflusst ist. Und je nachdem ist man dann fordernder oder zurückhaltender. Das kommt auf die Persönlichkeit an. Das ist individuell unterschiedlich. Manche sind dann eher stiller, manche sind dann eher ein bisschen direkter, manche sind gerade ein bisschen genauer und fragen nochmal nach und was dann vom anderen so als Anzweifeln verstanden wird. Andere werden überdetailliert, was man zum Beispiel also bei Kongressen ganz gut sehen kann. Also das wäre jetzt eine ähnliche Situation. Vortrag ist vorbei, es steht jemand auf und stellt eine Frage. Das ist jetzt keine Situation, wo es um Leben und Tod geht, wirklich nicht. Aber es schauen einen alle an. Und jetzt möchte man das möglichst gut machen, diese Frage zu stellen. Man kann das ja übertragen aufs Krankenhaus. Ich bin in der neuen Situation, das ist eine neue Abteilung und das ist was ich nicht verstanden habe oder möchte jetzt wissen, wie das geht, und dann stelle ich die Frage. Und im Kongress sieht das dann so aus, dass dann sage ich, ja, guten Tag, mein Name ist Weinert, Dr. Marc Weinert, Klammer auf, Klammer zu. Wir machen dieses Verfahren, setzen wir auch schon seit knapp 6 Jahren ein, April 2019, Klammer auf, Klammer zu. Wir haben schon knapp 624 Fälle davon gehabt und davon haben wir, und nach 3 Minuten ist die Frage noch nicht gestellt, weil ich so perfekt sein möchte, dass ich alle Informationen da rein tue, Klammer auf, Klammer zu, alle, die nur möglich sind, Klammer auf, Klammer zu, damit auch wirklich alle verstehen, Klammer auf, Klammer zu, was ich ihnen zu sagen habe, Klammer auf, Klammer zu, und diesen Satz erst beenden kann, wenn ich alle Informationen, und das wäre zum Beispiel schon so ein Stressverhalten, wo man noch nicht, wenn man nicht weiß, dass das Stressverhalten ist, das noch gar nicht so richtig sieht. Wenn man es weiß, kann man sagen, okay, gut, jetzt atme ich mal tief durch, was tatsächlich hilft, und setzt das dann eher kürzer zusammen und sagt, mein Name ist Dr. Weinert, ich komme aus München, wir haben knapp 500 Fälle in 6 Jahren gemacht und ich würde mich das interessieren. Frage beantwortet.
Wenn man es jetzt, das ist super. Das ist also sehr, sehr individuell auch. Also ich glaube, da hilft es einfach, wenn man sich gut kennt oder auf das Umfeld auch hört, wenn man sagt, hey, was los, irgendwie hast du vielleicht andere Verhaltensgewohnheiten. Für mich ist Auswandern aber natürlich auch immer die Medaille der Schweiz. Also Integration wird von beiden Seiten gebaut. Also vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen aus der Schweiz, der hier überlegt, deutsche Ärzte einzustellen. Die Erwartung gegenüber Deutschland ist ja auch eine Kommunikationserwartung. Gibt es denn was, wo ich präventiv tun kann, wenn ich jetzt in einer leitenden Funktion bin, mir einen neuen Arzt oder eine Ärztin einstelle? Ich weiß, die kommt aus dem Ausland und mir ist bewusst, dass Kommunikation in der Schweiz anders abläuft. Würde es nicht auch in der Rolle Sinn machen zu sagen, okay, bevor ich in die Situation falle, dass ich die andere Person auch falsch verstehe, falsch mit der Person kommuniziere, zu sagen, nee, ich mache sowas wie ein Kommunikationstraining, Schweizer Umgangsform, Konfliktlösung im Schweizer OP etc., damit ich der Person einfach einen Rahmen gebe, wo sie das probieren kann und wo ich ihr auch diesen Rahmen gebe, zu sagen, das ist jetzt nicht dein erster Arbeitstag, sondern das ist vielleicht der erste Arbeitstag, aber es ist eine Fortbildung zur Kommunikation. Wie macht ihr das beispielsweise in der Firma mit dem Auftraggeberspital dann?
Also das ist eine spannende Frage und auch was Wichtiges. Mach mal ein Beispiel aus Neuseeland, da gab es das tatsächlich. Also es gab tatsächlich zum Beispiel einen Maori Cultural Significance Training. Und da wurde speziell auf Maori-Kultur Unterschiede hingegangen. Zum Beispiel trennen die sehr stark obere und untere Körperhälfte. Und es wäre ein aus hygienischen Gründen. Und es wäre ein Unding, sich zum Beispiel aufs Kopfteil vom Bett zu setzen. Weil der Hintern gehört da nicht hin. Genauso, als anderes Beispiel, wäre es ein Unding, dass jemand einen Kopfkissenbezug nimmt, um einen Beutel von einem Blasenkatheter zu verdecken, wenn man da durchs Krankenhaus geht. Das ist jetzt nicht das, was wir jetzt so standardmäßig machen irgendwo. Aber das sind so Kleinigkeiten, die man wissen muss, wenn man mit anderen Kulturen umgeht, die einem oft nur die andere Kultur gut vermitteln kann. Und was wir machen, wir haben unter anderem, arbeiten wir seit über 10 Jahren an einem Programm von der World Endoscopy Organization, wo wir zukünftige Führungskräfte, zukünftige Chefärzte, Gastroenterologen weltweit, immer so eine Kohorte hat immer 2 Jahre, trainieren und ihnen das beibringen, was sie halt im Studium nicht gelernt haben. Und die sind alle klinisch und wissenschaftlich exzellent, sonst kämen sie nicht in dieses Programm. Es kommt auch immer nur pro Land nur maximal einer rein. Und da haben wir dann 20 bis 25 exzellente Kliniker aus der ganzen Welt in einem Raum. Also China, Vietnam, Iran, Pakistan, Indien, USA, Brasilien, Südafrika, ja. Kenia. Und es stellt sich raus, wenn man das möchte, dann kommen die alle super miteinander klar. Also wir haben dort ja sowohl religiös als auch Weltanschauung als auch politisch die wildesten Kombinationen im Raum gehabt, die in den 10 Jahren nicht ein einziges Mal ein Problem war, weil die sich alle aufeinander eingelassen haben und sie als Team wunderbar zusammengewachsen sind. Und auch alle von diesen Kohorten haben auch weiterhin Kontakt. Wir haben jeden Tag, wir haben immer so pro Kohorte eine WhatsApp-Gruppe und haben mit denen nach 10 Jahren immer noch jeden Tag sozusagen Kontakt, wo sie auch eben Fragen stellen. Und wir denen halt auch die Führung und Kommunikation gemeinsam beigebracht haben. Also wir haben das halt dann natürlich auch unterschiedlich aneinander geübt. Und so ist es so unser Herzens- und Leuchtturmprojekt, eine ganz tolle Freundschaftsgruppe geworden. Aus unterschiedlichsten Kulturen, Regionen rund um die ganze Welt.
Ich glaube, das fasst auch gut zusammen, was du eigentlich in deiner Arbeit auch siehst, ne? Also Kommunikation ist halt einfach, du hast ganz am Anfang gesagt, zum Zusammenfassen, es geht nichts ohne. Also man kann es ohne probieren, aber dann wird das mit dem Autokauf nichts oder das wird mit der OP nichts oder man ist selber frustriert, weil ohne Kommunikation bekommt man ja auch nicht das oder man kommt nicht dem näher, was man selber möchte. Und ich finde, unabhängig wie die Entscheidung karrieremäßig ist, erlebe ich es und das hast du mir jetzt bestätigt, Kommunikation wird immer wichtiger für den einzelnen Arzt, die einzelne Ärztin in der Karriere, aber auch für das Gesundheitswesen an sich. Fachkräftemangel wird ein Thema bleiben. Also man muss mit den Ressourcen, die man hat, gut umgehen können. Und wenn man den Schritt ins Ausland geht, auch da sind wieder mindestens 2 Parteien involviert. Je bewusster man sich vielleicht ist, je mehr man sich Hilfe sucht, je mehr man fragt, je mehr man offen dazugeht, desto besser passt, ist auch meine Erfahrung. Mediziner, die bei mir anfragen und sagen, ich will das Dreifache verdienen, sage ich, ja, das ist vielleicht unter Umständen möglich, Klammer auf, Klammer zu, meistens nicht. Aber sie müssen da ja funktionieren. Sie wollen ja Spaß auf Arbeit haben, sie wollen Spaß mit ihren Kollegen haben, sie wollen die Freizeit genießen. Also nur das Geld wird es nicht liefern können, sondern wollen sie sich darauf einlassen. Und dafür, Marc, sage ich dir vielen, vielen Dank, dass du uns das nochmal beigebracht hast. Merci dafür.
Gerne. Und merci zurück.
Ich verlinke natürlich auf dein Buch und eure Unternehmung. Dir sage ich fürs Zuhören vielen, vielen Dank. Gesundheit und bis bald. Euer Martin Werner. Ciao.